Bevor es losgeht, dieser Podcast ist keine Anlageberatung, sondern dient lediglich der Information und Unterhaltung. Die Hosts oder der Verlag übernehmen keine Haftung für Anlageentscheidungen, die sie aufgrund der im Podcast gehörten Informationen treffen. Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Mit Christian Wieröhl und Horst von Butler.
Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Leben mit Aktien, dem Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche. Ich bin Horst von Butler.
Und ich bin Christian Wieröhl.
Wir analysieren heute natürlich nochmal die Lage an den Märkten, die ein bisschen angespannt ist, das muss man einfach sagen. Und nicht wenige fragen sich, ob es jetzt eine Trendwende gibt oder ob das nur eine weitere Verschnaufpause ist. Denn zumindest einige professionelle Investoren reduzieren ja wieder ihre Aktienquote. Und da stellt sich für die Privatanleger natürlich die Frage, was soll ich machen? Ist die ewige Frage eigentlich am Aktienmarkt.
Beispielsweise langfristig Aktien kaufen. Und dafür habt ihr bei der Wirtschaftswoche in der Titelstory aktuell ein paar Anregungen, nämlich eine große Studie von BCG, die ihr exklusiv habt. In der Geschichte, die stärksten Aktien der Welt werden die Werttreiber hinter den Kurssteigerungen der letzten 5 Jahre destilliert. Wir gucken uns mal ein paar Erkenntnisse und natürlich auch ein paar Aktien daraus an.
Und neben der BCG-Studie schauen wir auf eine Aktie nochmal ganz besonders, die viele Menschen im Depot haben, ein Dividenden-Aristokrat erster Güte und Weltkonzern, und zwar Johnson & Johnson.
Ja, der vom Kursverlauf her ein bisschen kränkelt. Aber bevor wir wieder über negative Themen sprechen, Horst, du hattest letzte Woche ein richtig schönes, positives Erlebnis. Gerade hier in Deutschland ist das ja auch wichtig in dieser Stimmung. Nicht nur Miesmacherei, sondern es gibt auch in diesem Land noch Innovationen. Ein paar davon habt ihr ausgezeichnet. Beim Deutschen Innovationspreis, da sitzt du in der Jury und jetzt war die Verleihung.
Ja, den haben wir zum 15. Mal verliehen. Und das ist dann immer eine große Gala in München. Und in der Kategorie Startup, Mittelstand und Großunternehmen werden da dort nicht die Unternehmen als Ganzes, aber Projekte von Unternehmen ausgezeichnet. Für mich ist das immer so ein Tag, wo ich am nächsten Morgen dann einfach bessere Laune habe. Man kriegt schon man wird wirklich inspiriert, weil wir sehen ja schon, dass unser Land hat ja so eine Sehnsucht nach Aufbruch und diesen Hunger nach Innovation, und das ist ja auch Teil unserer DNA, was, glaube ich, ganz wichtig ist. Und deswegen sind solche Preise auch gerade wichtig in diesen Zeiten. Über Innovation spricht man ja immer und spricht auch sehr inflationär manchmal, so in guten Zeiten. Ja, man muss halt innovativ sein. Ich glaube aber, in Krisenzeiten ist es ja auch ein bisschen so eine Selbstverortung, dass man es noch kann. Es ist identitätsstiftend, es ist es beflügelt, glaube ich, Menschen, es beflügelt uns, dass wir sehen, dass überall Menschen in diesem Land sitzen, die an Verbesserungen und an kleinen und großen Durchbrüchen arbeiten.
Und einen davon hast du auch getroffen, nämlich Jonas Androulis.
Innovator of the Year wurde der, genau.
Of the Year, wird vielen Privatanlegern noch nicht ganz so viel sagen, weil seine Firma eben noch, Fragezeichen, nicht börsennotiert ist. Aber das ist die deutsche KI-Hoffnung, die er gegründet hat und wo er der Spiritus Rector und CEO ist.
Genau, wir haben so eine halbe Stunde auf der Bühne gesprochen über diesen Druck, der ja auf ihm lastet, auch diese Projektion, deutsche Antwort auf OpenAI. Das ist ja, das sagt sich einfach so dahin. Und natürlich sind die Hausnummern auch eine ganz andere. Natürlich haben die eine für deutsche Verhältnisse tolle Finanzierung bekommen mit Partnern, ja, der Schwarzgruppe, SAP und Bosch stehen dahinter. 500 Millionen hat es gegeben. Und im Vergleich jetzt so, wo andere 11 Milliarden bekommen haben. Und was auch immer noch wichtig ist, 9 Milliarden gibt es ja in Rechenleistung. Also die Währung ist ja nicht nur Cash, sondern Rechenleistung inzwischen. Und da stellt sich natürlich die Frage, können wir das überhaupt schaffen? Haben wir dieses Rennen schon verloren? Und er hat eine ganz interessante Antwort darauf, dass er sagt so, das wird nicht einfach, aber wir müssen es wenigstens versuchen, so weit zu kommen wie möglich. Und ich finde das sehr sympathisch, dass er das sagt. Also er macht so eine Mischung zwischen visionär mit Erwartungsmanagement. Und er sagt das Entscheidende, und das ist, glaube ich, für viele Unternehmen auch wichtig, wir müssen jetzt anfangen, Geschäftsmodelle zu bauen. Und viele der Technologien, auf die wir schauen, er sagt, es geht nicht darum, dass wir künftig für unsere Großmütter Gedichte schreiben lassen von ChatGPT oder irgendwelche anderen Reden, sondern dass wir Geschäftsmodelle entwickeln.
Und das ist vielleicht was, wo wir Deutschen dann doch einen Vorteil haben.
In der
Fertigung, wo wir auch dann mit etwas etwas weniger Geld was Gutes hinkriegen können. Aleb Alpha auf jeden Fall ein Hoffnungsträger, an dem wir Privatanleger uns noch nicht beteiligen können, beziehungsweise irgendwie indirekt ein vielleicht ganz kleines bisschen dabei sind mit SAP, die ja auch ein paar andere KI-Startups inzwischen mit Venture Capital ausgestattet haben. Aber ein anderes Unternehmen wurde ausgezeichnet in der Kategorie dieser Großunternehmen für ein Projekt. Das ist bereits börsennotiert und zwar seit über 20 Jahren aus Aachen, die Extron AG.
Genau, die hat ja in mehrerer Hinsicht für Schlagzeilen gesorgt. Sie sorgte 2016 ja für diesen Paradigmenwechsel, wie wir auf Übernahmen durch Chinesen blicken. Wir erinnern uns, als China übernahm damals ja so die Perlen des Mittelstandes, Putzmeister, Pre, Keycard, Kion, und damals war man ja so ganz offen. Und Extron war auch schon durchgewunken, und dann sagten die Amerikaner, das war damals unter Barack Obama, das ist hier wichtige Technologie, die darf nicht in chinesische Hände fallen. Und im Rückblick muss man den Amerikanern
danken. Das war wirklich Besonderes.
Ja, im Rückblick muss man den Amerikanern danken. Ich habe ein schönes Zitat gehört im Hintergrund gestern nochmal. Dieses Unternehmen wäre heute ein Faustpfand der Chinesen, weil, was machen die? Ist ein Spezialmaschinenbauer mein Kollege Andreas Menn hat sie mal besucht. Sie arbeiten im Moment in ihren Labors an der nächsten Generation von Anlagen, und zwar Maschinen, die Halbleiter von morgen produzieren sollen. Die sind sehr entscheidend, nicht nur für die Zukunft von Extron, sondern auch insgesamt für die Hersteller von Elektroautos, von Smartphones, von Lasern und LEDs, für die Energiewende, für die künstliche Intelligenz. Diese ganzen Megatrends in jeder Epoche basieren ja auf sehr vielen, sehr speziellen Halbleitern, und Extron produziert dafür die Fertigungsanlage. Und sie wurden für eine bestimmte Technologie jetzt auch ausgezeichnet.
Also so ein bisschen so eine kleine, sehr, sehr hochspezialisierte ASML. Wir erinnern uns, die langjährige Philips-Tochter, einer der größten Werte inzwischen in Europa an der Börse, die ist ja auch immens kritisch für das Hochfahren von Kapazitäten, weil sie einen Weltmarktanteil, je nach Statistik, zwischen 60% und 80% bei diesen Lithografiegeräten haben. Das ist für alle Halbleiter nahezu relevant. Hier geht's halt um sehr spezielle Anwendungen.
Genau, und was ich gelernt habe, eine spezielle Gruppe von Mikrochips wird immer wichtiger derzeit, und zwar sogenannte Verbindungshalbleiter. Statt aus einem Element wie Silizium bestehen sie aus einer Verbindung mehrerer Elemente, etwa aus Silizium und Kohlenstoff, Gallium und Stickstoff, Indium oder Phosphor. Das klingt jetzt ein bisschen speziell, aber diese sogenannten Depositionsanlagen, die müssen gebaut werden, und das macht eben Extron aus Aachen. Und das Interessante ist, dass diese Chips, die werden auch Sandwich-Chips, ganz schöner Zungenbrecher, die leiten Strom besonders effizient, widerstehen hohen Temperaturen, können Licht erzeugen, und sie sind eben sehr wichtig, also diese neue Anlagengeneration G10, dafür haben sie jetzt auch unter anderem diesen Preis bekommen, der kommt jetzt auf den Markt. Warum wird Stromeffizienz so wichtig? Wenn man sich die Prognosen anschaut, wie künstliche Intelligenz sich entwickeln soll in den nächsten 10 bis 15 Jahren, was wir dort an Energie brauchen, da gibt es Prognosen, dass das den ganzen Energieproduktion der Welt auffressen würde, wenn das so weitergeht. Das heißt, es muss effizienter werden. Übrigens überall, auch in den Rechenzentren, eigentlich überall müssen wir effizienter werden. Und das ist so entscheidend eben, dass solche Innovationen stattfinden. Du hast natürlich auf den Aktienkurs geblickt, und das ist mal wieder so ein Beispiel für ein Unternehmen, was tolle Innovationen bringt. An der Börse kommt es nicht ganz aus dem Quark.
Ja, ist halt ein bisschen schwierig. Also es ist zumindest jetzt nicht so dieser Long-Term-Compounder, einmal gekauft und dann ist man so wie bei ASML einfach nur dabei und es entwickelt sich, sondern wir haben da schon Wellen. Okay, also die sind an die Börse gegangen, damals 2000 im Rausch des neuen Marktes. Gut, dass diese Hochs nicht mehr erreicht wurden, Haken dran, das kann bei vielen Unternehmen passiert sein, weil es wirklich immense Übertreibungen waren. Dann hatten wir einen richtigen Boom bei Extron 2010, 2011. Das war so die erste Welle, wo es auch um LEDs ging, wo sie die Fertigungsanlagen für hatten. Das war nicht nachhaltig. Sie sind dann sogar in die Verlustzone gerutscht, mehrere Jahre. Und jetzt haben wir halt wieder einen neuen Aufwärtstrend seit einigen Jahren, der aber per Saldo noch nicht diese Hochs damals aus 2011, 2012 erreicht hat. Auch beim Umsatz, ja, ist man mit 630 Millionen Euro eben unter dem Rekord von 2010. Das gleiche gilt für den Gewinn, selbst wenn man in den letzten 3 Jahren die Profitabilität deutlich erhöht hat. Aber das zeigt uns insgesamt, wir haben es hier mit einem extrem zyklischen Geschäft zu tun. Der Schweinezyklus der Halbleiterindustrie geht auf so einen Nischenwert dann in beide Richtungen besonders stark drauf und gerade halt mal wieder so ein bisschen in die falsche Richtung, denn für 2023 geht Extron davon aus, dass die Umsätze selbst im besten Fall nur auf 720 Millionen Euro steigen, vielleicht aber auch nur stagnieren. Das war ziemlich geharnischt, was sie da Anfang des Jahres als Prognosesenkung gegeben haben. Es soll an den Elektroautos liegen. Da hat man immense Volatilität drin. Und ja, also für mich wäre es eine Aktie, die absolut nicht ins Portfolio passt, weil ich kann ja auch diese Anwendung nur irgendwie reporten.
Genau. Ich glaube, man kann 2 Sachen daraus lernen. Es gibt tolle Ingenieursqualität, aber sie verspricht nicht unbedingt eben den Wachstumserfolg, wenn man in einer solchen Branche ist. Und wahrscheinlich, wenn man einsteigt, muss man ein sehr zyklisches Tief irgendwie erwischen, ja, und dann Geduld haben.
Das ist eine Aktie, die man kaufen muss, wenn es dem Unternehmen gerade vermeintlich schlecht geht. Also so richtig gut ist es an der Börse eben seit dieser Guidance fürs aktuelle Jahr nicht mehr angesehen. Der Kurs hat sich schon wieder seit dem Hoch halbiert. Aber es ist auch noch nicht so richtig schlecht in einem Tal. Das ist wirklich was für Experten. Also wer mit Halbleitern sich sowieso auskennt, vielleicht beruflich damit zu tun hat, ja, vielleicht für denjenigen tief reinsteigen. Ansonsten für mich nichts. In Indizes ist es natürlich mit 0,3% drin.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Wie steht es um den Standort Deutschland? Wie entwickelt sich der Goldpreis? Wie führe ich in meinem Unternehmen KI ein? Ich bin Horst von Butler, Chefredakteur der Wirtschaftswoche, und jeden Tag liefern wir Ihnen Analysen, Kommentare, Reportagen und Hintergründe, damit Sie fundierte Entscheidungen treffen können. Sei es für Ihr Geld, Ihre Immobilien, für Ihre Karriere oder für das eigene Unternehmen. Wir begleiten Sie beim nächsten Schritt und wir denken an den nächsten Schritt. Für unsere journalistische Arbeit wurden wir jetzt sogar mit dem European Publishing Award ausgezeichnet, als Magazin des Jahres, und das wollen wir mit Ihnen feiern. Auf vivo.de/ausgezeichnet können Sie jetzt 3 Monate lang die Vivo zum halben Preis lesen. Also da würde ich ja zuschlagen. Ich freue mich auf Sie.
Ja, es bleibt die tolle Innovation, aber wir müssen ja immer auf beides gucken. Insofern, der Abend und das, was dort präsentiert wurde, war schöner als jetzt der Aktienkurs. Aber kommen wir zum nächsten Thema, und zwar, die großen Flüchten steht hier als Überschrift.
Das Ganze sehen.
Christian, wir hatten ja ein Wort aufgegriffen. Ich glaube, es waren damals die Kollegen des Wall Street Journals. Der Jahresstart war ja so ein bisschen wobbly. Wir hatten es letztes Mal schon erwähnt. Es gibt fantastische Übersetzungen dafür. Man fühlt sich auch immer so ein bisschen nach diesen ganzen Weihnachtstagen, fühlt man sich ja auch immer ein bisschen wobbly, so ein bisschen schwankend. Bis Anfang April sah es dann so aus, dass alles gut läuft, und jetzt fallen die Kurse.
Ja, die Aktienkurse sind natürlich auch wie an der Schnur gezogen nach oben gegangen, im Grunde schon seit dem Oktober letzten Jahres. Aber in den letzten Tagen haben wir dann tatsächlich gelernt, Aktien können immer noch fallen.
Ach, ne? Ja, genau, hat man fast vergessen.
Wer hätte das gedacht? Ja, man könnte schon fast mit Trapattoni sagen, Wasserlaube, MSCI World, schwache wie eine Flasche leer. Ja, aber es ging ein bisschen runter. Von den Rekordhochs, wir haben im DAX irgendwie so 5% Rücksetzer gesehen, im S&P 6%, im Nasdaq 100, 7,7%.
Aber was ja auch jetzt nicht viel, es ist ja auch nicht 15%.
Nein, also erstmal, also wir sprechen ja ab 10% von einer Korrektur in einem Index. Also ist das, was wir hier gesehen haben, bislang Korrektürchen. Und man muss es auch in
der... Korrektürchen, das hat wahrscheinlich dann Deutschlehrer auch mal dann Arbeiten gemacht.
Wenn er sie lesen konnte, ja. Und du musst es ja auch in Relation sehen zu der Performance der letzten 6 Monate. Und die ist in allen großen Indizes nach wie vor recht signifikant zweistellig. Insofern ganz normales Thema. Und wir sollten auch nicht vergessen, was fallende Kurse eigentlich sind. Denn sie sind super für alle diejenigen, die Aktien kaufen wollen.
Ne? Die vielleicht auch gesagt haben, Mensch, ich habe ein bisschen zu wenig gemacht, so seit Januar, Februar und so gewartet haben, wo man sagt, wenn man jetzt langen Atem hat, kann man jetzt auch nachkaufen. Man kann, Sparpläne laufen immer zum Monatsanfang, man kann aber zwischendurch ja auch mal durchaus was aufbauen.
Ja, wobei wir natürlich nicht in dieser Situation sind, heute billig, morgen teuer. Es schreit dich jetzt nicht überall an, oh, da sind Schnäppchen, ja. Es ist völlig egal, wenn Kurse fallen für diejenigen, die Aktien haben und die langfristig steigen, die Dividende kassieren und die einfach am nachhaltigen Wachstum von Unternehmen über Jahre partizipieren wollen, egal ob sie das selber jetzt im Depot haben oder gebündelt über ein ETF. Einzig doof ist es für diejenigen, die einfach darauf zocken, recht kurzfristig, dass ihnen irgendwer das, was sie gestern gekauft haben, morgen für mehr Geld abkauft. Also diejenigen, die vielleicht vor 3 Wochen gesagt haben, Mensch, jetzt gucke ich mir diese super Microcomputer oder die Nvidia seit Monaten an, habe nicht zugegriffen, aber jetzt will ich aus diesem Hype noch das Letzte rausquetschen, für dieses doof. Und natürlich für alle, die ihre Lebensfreude daraus ziehen, dass sie ständig in die Depot-App gucken und sagen, oh, schon wieder grün, schon wieder reicher geworden.
Weil man denkt, dass man alles richtig macht. Dann sagt man, oh, ich bin ein toller Investor.
Aber das feuert eben zurück, ne? Wenn es dann mal schlechtere Tage gibt. Also es gibt so viele Gründe, aus denen man die Lebensfreude ziehen kann. Das sollte nicht kurzfristig das Depot sein.
Aber bevor du jetzt mit irgendwelchen rheinischen Weisheiten wiederkommst. Was schon stutzt angesichts der Nachrichten oder angesichts dieser Zahlen, sind ja so die Nachrichten der Pensionsfonds, denn Großanleger reduzieren gerade ihre Aktienquote und Goldman Sachs schätzt, dass Pensionsfonds dieses Jahr 325 Milliarden Dollar aus den Aktienmärkten rausziehen. Und da hast du jetzt mal ein paar Beispiele aufgelistet.
Ja, also der legendäre CalPERS Fund, den wir ja hier auch schon mehrfach so als Trendindikator erwähnt hatten, der California Public Employees Retirement System, also für die öffentlichen Bediensteten von Kalifornien legen die das Geld an, die senken die Zielquote von Aktien von 42% auf 37%, wollen stärker dann in Private Equity und Private Debt reingehen, also private Kredite. Denn ihre Erwartung ist, dass diese beiden Anlageklassen in den nächsten 20 Jahren mit 7-8% pro Jahr rentieren werden, während sie dem Aktienmarkt insgesamt nur 6-7% zutrauen.
Das gleiche oder ein etwas Ähnliches hat der New York State Common Retirement Fund gemacht. 260 Milliarden schwer ist der. Der ist für Polizisten, Feuerwehrleute und andere Beschäftigte des öffentlichen Dienstes zuständig. Da gibt es auch immer übrigens, also, kennst du diese fantastischen Filme, wo sich irgendjemand in einem Pensionsfonds vergreift irgendwie, wo die da auch irgendwie in New York spielen, so in den 90er Jahren?
Ja, das ist alles in New York dann so in diesen Filmen ein bisschen glamouröser. Wir haben ja in Deutschland auch so Pensionskassen. Ja. Und berufsständische Versorgungswerke, die machen das dann mit Klumpenbeteiligungen in Immobilien beispielsweise, dass dann da Geld verloren geht. Ja.
CalPERS klingt da irgendwie schon cooler. Also, aber wir sind ja inzwischen in New York und nicht in den 80er Jahren, sondern heute. Und die Verantwortlichen haben Anfang des Monats beschlossen, Gelder in Private Equity, Immobilien und Sachwerte umzuschichten. Also das gleiche Muster, nachdem eine Gesetzesänderung die Obergrenze für private Marktinvestitionen erhöht hatte und der Fonds senkt seinen Zielanteil an Aktien von 47 auf 39%. Und das ist ja schon dieser Trend, dass manche sagen, sehr viel Musik in den Märkten ist eben nicht mehr an den öffentlichen, also an den Aktienmärkten, sondern spielt eben woanders, unter anderem bei Private Equity.
Genau, und das sagt man auch in Alaska. Da gibt es sich einen 80 Milliarden Dollar schweren.
Das ist immer Wahnsinn.
Ne? Alaska Permanent Fund, der kümmert sich darum, dass die Mineralieneinnahmen angelegt
werden. Ist egal, wir so drittgrößte Volkswirtschaft der Welt legen mal 12 Milliarden genau an und die oben da in Alaska
Selbst der Kernfo, der Fonds für die kerntechnische Entsorgung, hat nicht einmal 30 Milliarden. Ja, und das sind einfach jetzt mal irgendwie, das ist so eine Fußnote im Wall Street Journal. Und auch die sagen, die Aktienquote wird von 36 auf 32% im Laufe des Jahres reduziert. Und gleichzeitig die eigentlich geplante Reduktion bei Anleihen wird man nicht umsetzen.
Okay, also wir haben drei Beispiele. Und du weißt ja, wie das journalistisch immer ist. Drei Beispiele. Sehen wir ein Muster oder sehen wir einen Trend? Und dazu haben wir,
natürlich,
kann man es anders sagen, 3 Punkte zu 3 Beispielen. Was sagt uns das als Anleger? Weil man sollte ja schon drauf schauen, was Profis machen. Das heißt nicht, dass sie dem Aktienmarkt generell misstrauen künftig. Das ist, glaube ich, ganz wichtig am Anfang festzuhalten.
Genau, und das ist der erste Punkt. Die haben ja durchaus auch in den letzten Jahren teilweise antizyklisch sogar, beispielsweise in der Corona-Krise oder kurz danach, ihre Aktienquote angehoben, beziehungsweise dann nach den Kursrückgängen nochmal wieder ein bisschen neu investiert. Gute Entscheidung. Und durch die Kurssteigerung der letzten Jahre ist das natürlich auch kräftig angewachsen, wird nun zurückgenommen, ist also im Kern ein bisschen das, was ein Privatanleger macht im Rebalancing. Nur, dass der Privatanleger beim Rebalancing halt immer sofort mal Steuern zahlen muss, zumindest hier in Deutschland. Wir haben ja leider noch nicht das steuerbefreite Altersvorsorgedepot, weshalb man bei diesem Rebalancing auch immer gucken muss, ob man das nicht durch Zusatzinvestitionen oder Readjustierung des Sparplans mit Blick auf die Nettorendite intelligenter lösen kann.
Der zweite Punkt ist, es gibt ja attraktive Alternativen, gerade im US-Dollar sind die Rentenmärkte inzwischen eine attraktive Alternative zu Aktien. Ich meine, es gibt jetzt ja auch nochmal Signale von der Fed, dass die Zinsen hoch bleiben. Fünfjährige Treasuries rentieren mit 4,7% pro Jahr. Investment-Grade Corporates im selben Zeitraum werfen rund 5,5% ab. Und wenn man da dann vom aktuellen Niveau ausgeht, dass Aktien nur 6% machen, habe ich mehr Sicherheit, bisschen weniger Rendite. Es ist also auch eine Form der Risikorenditeeinschätzung.
Genau, und die ist ja bei diesen Pensionsfonds besonders wichtig, weil die ja laufende Auszahlungen haben. Folglich ist es auch wichtig, dass sie laufende Einnahmen haben und nicht allzu viele Schwankungen. Sprich, sie schauen auf die Volatilität. Und wenn du jetzt also 5,5% mit Anleihen, wo jetzt mal von dem Abverkauf, den wir vor 2 Jahren gesehen haben, das Schlimmste einfach durch sein sollte, außer Jamie Dimon hat wirklich recht und wir gehen auf 8% bei den Zinsen, aber das war
dann
ja
dann haben wir hier ein hübsches Thema im
Podcast. Dann haben wir ein ganz hübsches Thema, ist einfach die Überschussrendite, die der Aktienmarkt bietet, aus Sicht eines solchen Pensionsfonds und seiner Restriktionen unter Umständen nicht so attraktiv.
Was mache ich jetzt als Privatanleger, wenn ich sage, ich möchte auch ein bisschen Pensionsfonds sein?
Ja, ich kann das ja auch machen. Ich kann ja auch Anleihen kaufen, wenn wir jetzt über den Dollarbereich reden. Also Dollaranleihen selbst kaufen, braucht man sicherlich ein Währungskonto. Ist auch immer die Frage, kann man das hier aus Deutschland so oder ist MiFID da wegen irgendwelcher Dokumentationen rigoros? Man kann es ganz einfach machen mit diesen iBonds, ETFs, die nur Anleihen einer bestimmten Laufzeitklasse 2026, 2027 oder 2028 beinhalten und die dann zurückgezahlt werden. Das gibt es für Unternehmensanleihen oder wenn man sagt, na, für Treasuries irgendwie so was Mittelfristiges, gibt es von Xtrackers einen ETF, der diese 3- bis 7-jährigen Treasuries aggregiert, der allerdings kein Ablaufdatum hat.
Genau, und wie immer posten wir die WKNs respektive ISINs in die Shownotes von diesem
und
Podcast.
Und wichtig dabei natürlich die Währungsseite, ne? Die genau. Hohen Zinsen kriege ich dann eben in US-Dollar. Ich habe ein Währungsrisiko dabei. Allerdings, wenn das Szenario aktuell ist, wo momentan die meisten drauf schauen, nämlich, dass die Amerikaner die Zinsen noch länger höher lassen, wir in Europa allerdings früher schon eine Senkung sehen, müsste das dem Dollar tendenziell eher nutzen. Dennoch die Währungsseite ganz genau im Auge halten, weil es müsste immer ganz viel. Und ob sich das dann am Ende so materialisiert, naja, das sehen wir ja daran, was diese Zinssenkungsfantasie insgesamt ausmacht.
Dritter und letzter Punkt ist es, wir erleben ja schon volatile Märkte und das begünstigt eben andere Assetklassen, nämlich solche, bei denen es eben nicht diese tägliche Bepreisung gibt, wo man eben nicht auch seine App ständig öffnen kann und nachschauen kann, ob das jetzt grün oder rot ist. Da gibt es quartalsweise Wertgutachten und das ist eben Private Equity und Private Debt.
Genau, Private Equity, die nicht börsennotierten Unternehmensbeteiligung, haben wir ja sehr ausführlich drüber gesprochen im Kontext der Übernahmeofferte von KKR für Encavis vor einigen Wochen. Wer da noch mal nachhören will, da ging es ja unter anderem um KKR, um EQT. Beim Thema Douglas wären wir dann bei der Private Equity Gesellschaft CVC. Die waren ja der Altaktionär, sind es immer noch. Die wollen jetzt selbst an die Börse. Blackstone hatten wir erwähnt. Die haben starken Immobilienfokus. Auch das mögen die Pensionsfonds. Und dann wäre noch dieses andere Thema Private Debt, also der private Kreditmarkt. Im Grunde eine Folge von dem, was wir nach der Finanzkrise gesehen haben, was man in den USA Debanking nennt, dass viele Kredite eben nicht mehr von Banken vergeben werden. Aus regulatorischen Gründen ist das vielfach zu heiß oder das sind dann nur Co-Financings, sondern dass da private Investoren letztendlich Geld verleihen.
Bis da mal irgendwas explodiert, was man dann nicht gesehen hat, weil es eben nicht so sichtbar ist und reguliert, nicht?
Genau, es sind sicherlich Schattenbankensysteme mit dabei. Es sind Fonds, die dann auch wieder von professionellen Verwaltern gemanagt werden. Wenn man an dem Markt partizipieren will, einer der stärksten Player mit insgesamt 480 Milliarden alleine an Assets in diesem Kreditmarkt ist Apollo Global Management. Die haben dazu auch noch klassisches Private Equity. Die sind wiederum selber börsennotiert. Aktie in den letzten 12 Monaten 70% gestiegen. Dennoch, Bewertung ist recht moderat mit dem 14-fachen Gewinn. Die müssen aber erstmal die Profitabilität, die sie letztes Jahr gezeigt haben, jetzt bestätigen.
Und dann gibt es noch etwas, von dem habe ich auch noch nicht so oft gehört, Business Development Companies. Was verbirgt sich dahinter?
Ja, das ist ein spezieller Status in den USA, Gesellschaften, die letztendlich, in Deutschland würde man sagen, Mezzanine-Kapital zur Verfügung stellen. In den USA sind das viele, viele verschiedene Formen der mittelständischen Unternehmensfinanzierung, abseits von Banken, bestimmte Besicherungsstufen, verbriefte Kredite, teilweise auch mit einer Partizipation, mit variablen Zinsen. Das ist sehr komplex, kommt aber für Anleger auf der Dividendenseite im Durchschnitt eine ganze Menge raus. Die großen Namen wären dann beispielsweise RS Capital oder auch FSKKR, also eine Tochter beziehungsweise eine Managementgesellschaft von KKR. Wäre eigentlich ganz schön, wenn man sowas mit einem ETF abdecken könnte. Leider gibt's den Van Eck BDC Income ETF zwar in Deutschland handelbar auf TradeGate etwa, auch durchaus fair quotiert, aber noch nicht UCITS-kompatibel. Das wäre auch wieder so ein Ding, wo ich mir sage, hey, ein BDC ETF würde viel Sinn machen, würde auf eine große, große Zustimmung bei income-orientierten Anlegern hier fällen und wäre sicherlich viel spannender als der nächste Super-Megatrend-ETF.
Also, ich nehme aber so ein bisschen mit daraus, ich höre jetzt jede Menge Namen und komplizierte Dinge, als so als Anleger kann ich da nicht so richtig mitspielen bei diesem Trend zu Private Equity, außer ich habe irgendwie ein Vorsorgeportfolio in Kalifornien, also ich bin irgendwie kalifornischer Busfahrer, dann ist das natürlich in meiner Altersvorsorge drin, diese Rendite. Hier muss ich so ein bisschen auf diesen Trend von draußen draufschauen.
Ja, ich beteilige mich dann an den Managementgesellschaften, was aber auch nicht so schlecht ist, weil das sind ja diejenigen, die die laufenden Managementgebühren kassieren und die Erfolgshonorare, die dann von CalPERS und so weiter gezahlt werden müssen.
Das liegt im Trend.
Kommen wir jetzt zu den besten Aktien der Welt, die aktuelle Titelgeschichte der Wirtschaftswoche.
Endlich.
Einmal im Jahr diese tolle Studie. 2355 Unternehmen im Check. Wir destillieren, beziehungsweise unsere Partner von BCG destillieren die erfolgreichsten Werte raus und wir filtern dann nochmal 10 besonders spannende Titel für das Depot. Generell ist es ja so, warum sind solche Rankings, ist ja nicht das einzige, überhaupt wichtig. Sie sind keine Kaufempfehlung, wo man sagt, ihr müsst das jetzt alles kaufen, sondern sie sind eine Art Guidance, dass man mal Aktien durch bestimmte Filter einmal jagt und vor allem auch über gewisse Zeiträume einmal trackt, welche Erträge sie denn für die Aktionäre gebracht haben. Und diese Suche nach attraktiven Werten, die wird ja auch nicht einfacher. Manche Aktien wie Tech-Aktien sind einfach sehr, sehr teuer geworden. Aktien, die sehr günstig sind, will man jetzt nicht unbedingt anfassen oder sagen, ich möchte jetzt alles hier in Immobilienwerte stecken. Das heißt, Investoren oder Privatanleger müssen tief graben, um Werte zu finden, die allen ihren Anforderungen eben genügen. Und diese Marktanalysen sind eine Art Guidance, die man dann so geben kann. Da kann man sich ein bisschen in diese Tabellen. Die Geschichte gibt es übrigens auch online auf unserer Website. Da kann man sich anschauen und die Tabellen. Ja, und wir wollten kurz ein, zwei Blicke reinwerfen. Natürlich nicht in die ganze Studie. Und Christian, mich interessiert natürlich auch deine Meinung, wie du auf sowas schaust.
Also was ich an dieser Studie mag, dass sie eben kein klassisches Screening ist. Dass man jetzt eben nicht sagt, okay, also wo ist das KGV irgendwie besonders niedrig, wo ist aber gleichzeitig die Bruttomarge besonders hoch, sondern dass es eine Studie ist, die zunächst mal aus einer Ex-Post-Analyse kommt. Dass man sagt, okay, was hat sich in den letzten 5 Jahren wertentwicklungsmäßig getan bei den Aktien und wie kann ich diese Wertentwicklung zerlegen in bestimmte Wertentwicklungstreiber? Denn die Wertentwicklung entsteht ja nicht einfach so, die wird ja nicht gewürfelt. Und das ist eine ganz wichtige Aufklärungsgeschichte. Woher kommt die Wertentwicklung von Aktien? Das wird mit einer Formel aufgegliedert und da gibt es 6 Treiber. Einige sind uns relativ geläufig, sind relativ klar. Also Dividenden sind ein Treiber für Wertentwicklung, Aktienrückkäufe auf jeden Fall auch, weil verteilt sich der Gewinn auf weniger Aktien. Schuldenabbau ist auch positiv. Immer mit Blick auf den Enterprise Value haben wir auch gehabt. Umsatzwachstum ist positiv. Wenn das Geschäft steigt, dann ja, Gewinnmarge, wenn aus wachsendem Umsatz mehr übrig bleibt. Und dann dieser Faktor, den man Multiple Expansion nennt, also die Bereitschaft der Börse, vorhandene Einnahmeströme mit einem höheren, beispielsweise KGV, zu bepreisen. Und da kann man dann wirklich bei unterschiedlichen Aktien sehen, wo die Treiber der Wertentwicklung waren. Novo Nordisk beispielsweise, da sagen ja viele, naja, das ist einfach so diese Semaglutid-Geschichte. Ja, bei 39% PA-Rendite in den letzten 5 Jahren waren das nach der Studie tatsächlich 19%, also gut die Hälfte, die aus der höheren Bewertung gekommen sind. Allerdings 16% kommen auch aus dem Umsatzwachstum, weil das Unternehmen einfach auch mehr Geschäft gemacht hat. Dagegen Petrobras auch in Summe, günstiger Zeitpunkt, gut entwickelt, 36% PA. Da haben wir bei der Bewertungsseite ein Minus. Das heißt, da hat die Börse die Bewertung runtergenommen und alles das, was ich als Rendite habe, kommt aus der Dividende und aus dem gewachsenen Umsatz sowie ein bisschen aus Schuldenabbau. Und das ist ein spannender Blick unter die Motorhaube. Und man kann in diesen Tabellen dann natürlich auch schauen, wo sind Unternehmen, die wachsen, aber wo hat noch nicht diese Multiple Expansion vielleicht so stattgefunden, diese erhöhte Börsenbewertung.
Und du hast jetzt mal zwei rausgesucht aus dieser großen Tabelle, aus diesem Blick unter die Motorhaube, hast du jetzt mal zwei Kolben rausgesucht?
Ja, also ihr habt ja dann 10 Aktien nochmal besonders gehighlightet und da bin ich mal so durchgegangen und da springt mir ganz oben einfach auch mit Blick auf den jährlichen Gesamtertrag als Energy Drinker die Celsius Holding ins Auge. Sozusagen die kleine Monster, ein Anbieter von Energy Drinks in den USA. Ich glaube, hier kriegt man das ganze Ding nur noch über Amazon und über dunkle Kanäle. Ist halt eine großartige Wachstumsstory im Bereich der funktionalen Getränke. Noch ein bisschen funktionaler als Monster, was so diese Anreicherung mit Vitaminen angeht. Umsatz letztes Jahr auf 1,3 Milliarden verdoppelt. Naja, und die können nachhaltig durchaus mit 30-40% wachsen, sind schon profitabel. Nettomarge immerhin 17%. Monster ist auch nur in Anführungszeichen bei 22. War sicherlich im März komplett überkauft, da waren auch nach den Zahlen Shortseller auf dem falschen Fuß erwischt worden, mussten sich eindecken, ist inzwischen deutlich runtergekommen, $68. Ja, ist halt so ein Ding, wo man sich fragt, glaubt man an diese Story? Dann ist es, wenn sie dieses Wachstum hinkriegen und wenn wir gucken, wo Monster herkommt, auch egal, ob man sie zu 68 oder zu 50 kauft oder abwartet, bis sie auf 30 gehen, was vielleicht dann auch nie passiert. Insofern für mich eine großartige Story und etwas, wo ich mir zumindest zutraue, es besser einschätzen zu können als eine Extron.
Das zweite ist eine Aktie, die wir hier rausgegriffen haben aus dem Bereich Rüstung. Wir haben ja immer wieder über diese Aktien gesprochen. Und zwar ging es hier um Howmet Aerospace. Ich zitiere jetzt mal hier kurz 2-3 Sätze aus dem Artikel der Vivo. Das Unternehmen hat Macht. Das demonstriert es durch die Preise, die es von seiner namhaften Kundschaft verlangt. Der Konzern aus Pittsburgh produziert wichtige Metallteile für das Kampfflugjet F-35. Und als Howmet vor kurzem seine Preise massiv erhöhte, beschwerte sich Lockheed Martin, dass sie diesen Kampfjet F-35 baut. Howmet blieb aber hart, verwies auf massiv gestiegene Titanpreise, weil Russland nicht liefere und Lockheed zog daraufhin vor Gericht. Im Juli hätte der Prozess starten sollen. Naja, sie haben sich dann geeinigt. Es ist ein schönes Lehrbeispiel, dass ein Zulieferer diese Preissetzungsmacht, die du ja immer wieder betonst, auch in ganz anderen Branchen, ob es B2B oder B2C ist, dass sie das machen können. Sie sind auch in der zivilen Luftfahrt. Da läuft es etwas schwieriger durch die Krise bei Boeing. Aber in dem Bereich sind sie offenbar wichtig.
Ja, ist ein bisschen so eine ähnliche Story wie bei Renk, bei dem Börsenneuling hier in Deutschland, was die Panzergetriebe angeht. Mit allen Abstrichen, die man bei Renk, was Reporting und Schulden und so angeht, sicherlich machen muss. Aber es zeigt genau eben, dass man nicht nur die Rüstungskonzerne hat, sondern auch die Zulieferer. Was interessant ist bei Howmet, Preismacht wird hier auch recht ordentlich bezahlt inzwischen mit dem 28-fachen Cashflow. Man geht geht also weiterhin davon aus, dass die hohe Wachstumsraten haben. Gleichzeitig stellen wir fest, dass momentan an den Börsen dieses Thema Spezialisten und europäische Rüstungsaktien sehr populär ist, während die US-Rüstungsaktien eigentlich eine Pause machen. Aber auch für die großen US-Konzerne wie eine Northrop Grumman, wie eine Lockheed Martin wird auch in den nächsten Jahren und Jahrzehnten genügend abfallen. Insofern sind die Bewertungen da eigentlich noch relativ moderat, auch mit Blick auf diese stabilen Geschäfte und auch die Situation, dass die ja schon gezeigt haben, dass sie auch diese Stückzahlen dauerhaft liefern können. Da haben wir beispielsweise bei einer Lockheed Martin eine 18 oder bei einer RTX, die ehemalige Raytheon, eine 19, die ja auch diese Mischung hat, etwa 60% militärisch und 40% zivile Nutzung.
Also, wenn Sie Lust bekommen haben, noch unter ganz andere Motorhauben zu schauen, gehen Sie zum Kiosk, überall, wo es Zeitschriften gibt, hieß es früher mal. Dort ist die neue Titelgeschichte, aber natürlich auch online werden Sie es auf unserer Website vivo.de finden. Wir kommen jetzt zum nächsten Thema, aber ich muss eine Sache noch loswerden, Christian, das habe ich dir vergessen zu berichten. Deutscher Innovationspreis. Ich bin ja inzwischen viel unterwegs und es kommen jetzt bei immer mehr Veranstaltungen, kommen Leute aus dem Publikum auf mich zu und wollen einfach nur sagen, dass sie diesen Podcast hören. Und ich soll dich irgendwie ganz herzlich grüßen. Das ist ein neues Phänomen, also dass man einfach so Fans hat, die dann unheimlich nett sind, ob die dann jetzt irgendwie von Siemens oder da kam die von anderen Unternehmen, die kamen auf einen zu und erzählten, wann sie uns hören. Irgendwie jemand, der fährt immer irgendwie morgens um 5 Uhr zur Arbeit irgendwie am Freitag irgendwo zurück, da hört er uns, jemand anders beim Joggen. Und das ist doch irgendwie schön, finde ich, also dieser direkte Kontakt, dass wir so bei manchen Menschen Teil ihres Lebens geworden sind. Da wollte ich mich einfach mal bei allen draußen bedanken, bei unseren Hörern und Hörern. Das tut uns gut, weil wir wollen ja nicht in so einen luftleeren Raum hier senden.
Ja, und das möchte ich natürlich auch. Wer will, kann das Dankeschön auch gerne persönlich hören. Am Wochenende in Stuttgart die Invest, Freitag und Samstag, 26. 27. April. Ich bin beide Tage da.
Beides mal live.
Freude mich natürlich.
Ich bin ja so privilegiert, ich krieg dich hier immer live. Also ich kann dich sehen, ich darf Christian anfassen. Live meine ich zum Anfassen. Entschuldigen. So, das müssen wir, oh Gott, nicht, dass wir hier irgendwie die falsche Schlagseite bekommen. Nein, aber das ist doch schön zu hören. Und übrigens auch so kleine Sachen. Wir hatten doch neulich, hast du aus Südafrika berichtet, nicht? Und da gab es bekam eine Mail von einem Leser, der nochmal darauf hinwies, dass es auch Straußenfleisch in Berlin zu kaufen gäbe. Und hat einen Tipp gegeben, wo es das gibt, ich glaube irgendwie gerade, und ein Rezept gleich mitgeliefert. Und auch sowas weiß ich sehr zu schätzen.
Ich werde das machen und meine nächste Pasta wird dann vielleicht eine Straußenpasta.
Also wir nehmen sowas dankbar entgegen. Kommen wir jetzt aber mal zum nächsten Thema, zu einem alten, großen Bekannten.
Eine Frage der Größe.
Es war einmal, so könnte man es wie in einem Märchen beginnen, der größte Pharmakonzern der Welt, aber das ist vorbei. Im Ranking der höchstkapitalisierten Healthcare-Aktien belegt Johnson & Johnson mit einem Börsenwert von 350 Milliarden nur noch Rang 3. Denn inzwischen sind sowohl Eli Lilly als auch, wir hatten es eben gerade, Novo Nordisk vorbeigezogen, seitdem sie uns das Fett wegspritzen. Und Abnehmspritzen sind halt irgendwie sexy. Und das ist führt halt dazu, dass wir mal über Johnson & Johnson sprechen müssen, ob die ihren Mojo verloren haben oder nicht.
Ja, insbesondere, wenn man nochmal auf die Kursentwicklung guckt. Ja, Novo Nordisk hat sich verfünffacht, Eli Lilly hat sich versechsfacht. Johnson & Johnson notiert bei aktuell so $145, ungefähr auf demselben Niveau wie im Frühjahr 2019. Okay, es gab derweil Dividenden, denn Johnson & Johnson gehört ja mit 62 Anhebungen in Serie nicht nur zum erlauchten Kreis der Dividendenaristokraten, sondern bietet ja mit rund 3% auch eine ganz ordentliche Rendite. Trotzdem, unterm Strich ist das ziemlich enttäuschend, zumal ja der S&P US Healthcare Select, also der ETF, der die US-Gesundheitswerte nachvollzieht, im selben Zeitraum 55%.
Also müssen wir mal drauf schauen. Ich habe diese Aktie seit vielen Jahren im Depot. Ich glaube, da war mal so eine Inspiration vor 7 oder 8 Jahren, eine Liste von dir, die du gemacht hast, du machst ja auch immer so, ja, so ein Filterverfahren. Kein Kaffeefilterverfahren, sondern ein Filterverfahren. Ja, was ist da los? Müssen wir uns jetzt fragen.
Also man sollte zunächst mal gucken, was ist denn eigentlich Johnson & Johnson? Und dieser Vergleich mit Eli Lilly und Novo Nordisk ist natürlich insoweit unfair, als das Unternehmen nicht so fokussiert ist wie diese beiden Werte, die von Semaglutiden jetzt getragen werden. Auch nicht Merck oder AbbVie, wo sehr wenige Präparate einen Großteil ja vom Umsatz machen. Bei AbbVie beispielsweise stehen allein Humira und Skyrizi für 40% vom Geschäft. Bei Merck ist Keytruda 2/5. Und hier haben wir eine sehr, sehr breite Pipeline.
Es ist kein reines Pharmaunternehmen vor allem. Es macht nur knapp 2/3 seines Umsatzes mit Medikamenten. Das andere Drittel ist Medizintechnik. Dazu gab es früher ja dieses Consumer Health Geschäft mit rezeptfreien Medikamenten, Babypflege, Mundwasser, Darmbinden und Pflaster. Aber das wurde ja im vergangenen Jahr unter dem schönen Namen, wir hatten es hier im Podcast, CanView, abgespalten. Und in beiden Sparten ist das Portfolio breit diversifiziert.
Ja, du hast in der Medizin bei den Wirkstoffen Immunologie und Onkologie, die tragen jeweils 20% zum Konzernumsatz bei, aber selbst die beiden wichtigsten Wirkstoffe, also Stelara und Dazalex, die liefern jeweils nur 10% Beitrag. Also nicht diese Klumpen, dazu eine ganze Reihe weiterer Einzelthemen wie Neuromedizin, Infektionskrankheiten, Lungenkrankheiten, Herzkrankheiten. Da haben sie insgesamt das Problem auch vieler anderer Pharmahersteller, auslaufender Patentschutz, das sogenannte Patent Cliff, beispielsweise für Stelara. Aber es ist trotzdem ein sehr großes, breit aufgestelltes und damit auch recht zukunftssicheres Portfolio. Dazu kommt halt die Medizintechnik, wo sie Operationsbedarf, Augenheilkunde, Hüft-Kniegelenke, Orthopädie machen, Elektrophysiologie und dann, sehr spannend, der kardiovaskuläre Bereich. Da haben sie 2022 schon mal richtig Geld ausgegeben, nämlich 16,6 Milliarden Dollar für die Übernahme des damals noch börsennotierten Herzpumpenherstellers Abiomed. Und jetzt geben sie wieder Geld aus.
Und zwar legen sie jetzt für Shockwave Medical 13 Milliarden auf den Tisch. Shockwave hat eine Technologie und Geräte entwickelt, mit denen Kalkablagerungen in Herzkranzgefäßen und Coronarterien, ähnlich wie bei Nierensteinen, mit Stoßwellen zertrümmert werden können. Deswegen auch dieser tolle Name. Ich finde es immer toll, wenn ein Unternehmen so heißt, dass man ungefähr versteht, was sie machen. Könnte aber auch was ganz anderes natürlich machen. Irgendwie Bergbau, Sprengung oder so. Ist natürlich aus finanztechnischer Sicht immer suboptimal, wenn das übernommene Unternehmen deutlich teurer ist. 13-facher Umsatz, 45-fache Forward EBITDA. Und Shockwave hat zwar starkes Wachstum hingelegt, zuletzt von 500 auf 730 Millionen Dollar Umsatz, aber die Profitabilität ist im vergangenen Jahr zurückgegangen.
Ja, da hat man wieder mal die Gefahr, dass man heute Werte bezahlt, die man in Zukunft erstmal selber schaffen muss, beispielsweise durch das ja wirklich sehr, sehr weit verzweigte Vertriebsnetz von Johnson & Johnson. Immerhin, anders als bei Übernahmen wie bei der Nasdaq, wo wir ja sehr kritisch waren, kann sich Johnson & Johnson das locker leisten, denn sie sind eine von nur zwei Firmen mit der Bestnote AAA. Die andere ist Microsoft, was das Rating angeht.
Also besser als viele Länder, muss man einfach sagen.
Ja, definitiv. Und sie haben insgesamt bislang auch nur 6 Milliarden Nettoschulden. 6 Milliarden Nettoschulden ist natürlich wahnsinnig viel, aber es ist aus Johnson & Johnsons Sicht der Free Cashflow von gerade mal 4 Monaten.
Und damit sind wir bei den Zahlen, auf die wir ja mal einfach gucken müssen, weil die sind ja insgesamt solide.
Ja, sie sind solide. Das Wachstum liegt umsatzseitig so bei 2-4%, wobei der MedTech-Bereich stärker ist. Insofern logisch, dass man dort jetzt auch nachinvestiert. Gewinn-Guidance fürs aktuelle Jahr wurde gerade letzte Woche angehoben. 10,57 bis 10,72 Dollar sollen es sein, sodass die Aktie jetzt momentan so mit einem etwa 15-fachen Gewinn bewertet ist. Das ist Durchschnitt für einen Pharmakonzern, der keine Semaglutid-Fantasie hat, aber dafür ein sehr breites Portfolio, weshalb Johnson & Johnson aus meiner Wahrnehmung nach wie vor die kompletteste Gesundheitsaktie ist, um die man sich keine Sorgen machen muss, in der natürlich auch alles mit drin ist, was zu dem Sektor an Risiken dazu
gehört. Es gibt ja immer
wieder
Klagen, also Patente laufen auf, das andere ist ja aus, das hat auch Johnson & Johnson, dass es immer welche Sammelklagen gibt gegen irgendwelche Produkte, wo sie in haften müssen und da gibt es dann teure Vergleiche im Hintergrund.
Ja,
also und das beschäftigt diese Unternehmen über Jahre und Jahrzehnte teilweise.
Bei den Opioiden ist man da wohl durch diese Milliardenzahlung 2021, 2022 weitgehend erstmal draußen. Das andere Thema ist Talkum, Babypuder, wo nach wie vor Klagen anhängig sind, die man auch dann selber hat, die man nicht an Kenview so einfach übertragen konnte. Und es gibt auch jetzt aber nicht die Anzeichen, dass Johnson & Johnson ähnlich so verfettet wie 3M. Es ist halt ein sehr solides, sehr großes, sehr breit diversifiziertes Unternehmen für jemanden, der mit einer Aktie sehr viel im Gesundheitssektor einfach mal in Anführungszeichen erschlagen möchte. Wenn man nur eine Aktie will, ist das fein. Ich persönlich bin froh, dass ich andere Pharmaaktien drumherum habe, wie eine Novo Nordisk, wie die Schweizer, wie beispielsweise seit einigen Monaten auch eine Pfizer, auch wenn da der Spaß noch begrenzt ist. Und wer es noch weiter fassen will, der kauft dann eben wirklich gleich einen Healthcare-ETF.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Riskiere ich zu viel? Das ist die richtige Entscheidung. Bin ich zu spät dran? Machen Sie Clarity AI zur Grundlage Ihrer Anlagenentscheidungen. Verwalten Sie Ihr Portfolio für nachhaltiges Wachstum unter Einhaltung von EU-Taxonomie, Offenlegungsverordnung oder BVI-Kriterien mit der ultimativen Mischung aus leistungsstarker KI und Branchen-Know-how. Reduzieren Sie Risiken und erreichen Sie Ihre Ziele auf der Grundlage von transparenten Fakten, nicht von Meinungen. Clarity AI, mit Technologie zu besseren menschlichen Entscheidungen. Besuchen Sie clarity.ai und starten Sie noch heute.
Und da hat er dann Eli Lilly, United Health Group, Novo Nordisk, Johnson & Johnson, Merck. Also da hat er eigentlich alle drin, AstraZeneca, Novartis.
Genau, und auch die Dienstleister eben, da ist neben Pharma und MedTech dann im ETF Diagnostik, Labortechnik, Life Science, Biotech und solche Gesundheitsversorger wie eine United Health oder eine CVS mit dabei. Wichtig nur, wenn man es macht, erstens weltweites Geschäft. Also es gibt tatsächlich europäische Pharma-Indizes und da sehe ich nicht so den Sinn drin. Ich meine, Healthcare ist ein globales Thema, also bitte auch global investieren. Und
da gab es ja hier übrigens eine Wachablösung, ne, vergangene Woche. Das Boehringer Ingelheim hat ja vom Umsatz Bayer überholt, war auch sehr symbolisch. Das nur am Rande, hat jetzt nichts mit diesem ETF zu tun.
Ja,
was gar nicht, und die sind gar nicht an der Börse.
Genau, und da haben wir aber wieder ein Argument. Natürlich, für Indexing, wenn man zwischen den börsennotierten Unternehmen diesen Wachwechsel nicht aktiv begleiten will, dann passiert das im Index eben automatisch. Wichtig nur, Augen auf, wieder mal das große Thema ESG. Wenn man einen ausschüttenden Pharma-Healthcare-ETF global haben möchte, dann kommt man in die Versuchung, zu iShares zu greifen. Aber dort wurde tatsächlich 2022 der Healthcare-ETF umgeschichtet auf eine sogenannte ESG-Variante, also mal wieder dieses Thema von Gut und Böse, wo zum Beispiel eine Johnson & Johnson als immer noch viertgrößtes Unternehmen im Index nur noch auf 1,2% Gewichtung kommt, weil irgendwas im ESG-Ranking nicht dazu passt, während sie bei dem originären MSCI World Healthcare bei 5% sind. Also wenn man diese Verzerrungen, die ja auch überhaupt nicht transparent sind, durch ESG vermeiden will, dann muss man leider sagen, okay, gibt's keine Ausschüttungen, sondern die werden dann automatisch angerechnet und dann wäre man beispielsweise beim World Healthcare ETF von Xtrackers.
Last Call.
Kommen wir ganz zum Schluss noch auf ein Aufregerthema, was auch durch soziale Medien geht. Und zwar Kanada, spricht man auch nicht so oft drüber. Da ist einiges los und Hintergrund ist erstmal zunächst ein Haushaltsplan der Bundesregierung und ein Gesetz, da, weil sie wollen mehr Geld ausgeben, was Regierungen halt wie gerne tun, kennen wir hier aus Deutschland. Und sie setzen dabei auf Einnahmen aus einer Änderung des Steuersatzes für Kapitalerträge, um diese zu finanzieren. Dabei ist mir aufgefallen, ich wüsste jetzt ad hoc auch gar nicht, wie das in Kanada überhaupt versteuert wird. Es ist wohl so, dass derzeit nur 50% der Kapitalgewinne steuerpflichtig sind. Und das soll jetzt geändert werden.
Ja, es soll künftig 2/3 sein, also doch eine geharnischte Steuererhöhung, weil man einfach die Bemessungsgrundlage für die Steuer verbreitet. Es soll alles an so einen Betrag von $250.000 gekoppelt sein. Also erst dann, was drüber hinausgeht in der neuen Regelung. Aber es gibt auch da ein Stichtag, 25. Juni, und bei den Gewinnen, die da inzwischen aufgelaufen sind, kann das natürlich schon bedeuten, dass der eine oder andere da mal Gewinnmitnahmen macht, dass vielleicht auf kanadische Aktien auch mal Druck kommt, dass man das hinterher dann wieder verkauft. Das ist für mich halt so eine Blaupause eventuell, was uns auch in anderen Ländern bevorstehen könnte, nämlich dass Steuern für Kapitalanleger erhöht werden. Das sicherlich kein Thema unter Trump, aber die zweite Amtszeit von Biden könnte so etwas ja durchaus mitbringen. Er ist ja bisweilen zumindest verbal sehr kritisch dem Kapitalmarkt.
Ich meine, Rot-Grün würden das hier auch sofort machen, wenn die FDP nicht in der Regierung wäre oder bei einer großen Koalition, wo die CDU es verhindert. Es gibt ja immer wieder diese Diskussion. Wir hatten ja mal diese schöne Formel, 25% auf X ist besser als nix, vor einigen Jahren. Also es wird ja irgendwie, und dann versteuert man das Ganze irgendwie danach ja mit seinem persönlichen Steuersatz nochmal. Aber viele wollen das irgendwie erhöhen.
Ja, und dieser Last Call ist insofern einfach nur so ein Hallo wach. Dass wir uns nochmal klar machen, dass aufgrund dieser Ausgabenwut bei Staaten und also zwischen der Regierung Trudeau und möglichen Regierungskonstellationen in Deutschland gibt es ja vielleicht auch gewisse Parallelen, zumindest was die Denke angeht, dass da schon uns Kapitalanlegern einiges bevorsteht und dass Optimierung von Nettorenditen ein Thema ist, was in Zukunft eher noch wichtiger wird, als es heute eh schon ist.
Ja, ein volles Programm war das, ein dichtes Programm. Liebe Hörerinnen und liebe Hörer, danke für Ihre Zeit, für Ihre Treue, für Rezepte mit Straußenfleisch, dass Sie uns ansprechen, uns gerne hören. Wir hören uns nächste Woche wieder. Machen Sie es gut.
Leben mit Aktien. Ein Vermögenspodcast der Wirtschaftswoche.
Nach einer kurzen Unterbrechung geht es gleich weiter. Bleiben Sie dran.
Eine Weltreise starten, Ihr Hobby ausleben? Finanzielle Unabhängigkeit muss kein Traum bleiben. In der neuen VivoCoach Masterclass erfahren Sie, wie Sie das Vermögen dafür aufbauen und es einsetzen. Kurzweilige Videos, spannende Inhalte, konkret umsetzbare Empfehlungen. Entdecken Sie das neue kostenlose Video-Learning-Format exklusiv für Abonnentinnen und Abonnenten der Wirtschaftswoche. Jetzt unter vivo.de/coach/masterclass. Vivo Coach. Wissen, das sich auszahlt.